Zeitenwende 1979, als die Welt von heute begann. Das ist der Titel, also mit Untertitel des Buches. Welche Ereignisse machen das Jahr aus Ihrer Sicht denn zu einem Jahr, das diesen Titel verdient hat?
Mir ging es zunächst gar nicht darum, ein Buch über ein Jahr zu schreiben. Ich wollte ein Buch schreiben, das aktuelle Herausforderungen, Debatten, Paradigmen thematisiert anhand von einzelnen Ereignissen. Also wie beispielsweise die Ankunft von außereuropäischen Flüchtlingen, wie das Aufkommen des radikalen Islams, wie den Neoliberalismus oder die Energiewende, die gerade auch diese Tage mit dem Braunkohleausstieg thematisiert wird. Und da ist mir aufgefallen, dass alle diese Fragen sich gar nicht so sehr aus dem Mauerfall beispielsweise erklären lassen, sondern dass sie oft mit Ereignissen aus den späten 70er Jahren verbunden sind. Und so entstand die Idee, diese fast zeitgleich aufkommenden Ereignisse zu thematisieren. Also beispielsweise das Aufkommen des fundamentalistischen Islams, der mit der iranischen Revolution 1979 stark verbunden ist, mit dem sowjetischen Einmarsch in Afghanistan, gegen den sich auch islamische Kämpfer richten, oder dem Anschlag und das Attentat, die Geiselnahme in der Moschee in Mekka. Oder wenn wir die Ankunft von außereuropäischen Flüchtlingen nehmen, so etwas gab es bis in die 70er Jahre nicht, aber 1979 werden die Boat People aus Vietnam, etwa 1,5 Millionen Menschen, die aus dem kommunistischen Vietnam fliehen, oft im Wasser ertrinken, in Lagern im südchinesischen Meer sitzen, die werden auch von der Bundesrepublik aufgenommen. Und das ist eine der ersten einerseits Begegnungen mit Flüchtlingen von außerhalb von Europa für viele Deutsche, aber gleichzeitig eben auch kommt Fremdenfeindlichkeit auf. Oder um ein letztes Beispiel zu nehmen, der Neoliberalismus, marktliberale Reform, erhalten durch die Wahl von Margaret Thatcher eine ganz neue Bedeutung, die 1979 Regierungschefin in Großbritannien wird. Und sie wird zum Vor- und Schreckbild für Privatisierung, Deregulierung, etwas, was uns in den nächsten Jahrzehnten eben auch vielfältig begleitet. Oder auch China. Heute ist Made in China etwas, was jeder kennt. China öffnet sich 1979 unter Deng Xiaoping und wird so zur exportstarken Nation.
Jetzt ist das auch ein sehr reizvoller Gedanke, sozusagen so eine Jahreszeit zu nehmen und zu gucken, was sind Elemente, und die von Ihnen genannt sind, ploppen so bei mir automatisch auf, und ich habe mich so beim Nicken erwischt, ja, stimmt, genau, waren aber vorher gar nicht so sichtbar, weil dieses 20. Jahrhundert ja durch Jahreszahlen geprägt sind, die, keine Ahnung, 18, 19, 33, 45 und sowas heißen. Ne? Wie stark kann man denn innerhalb so einer historischen Betrachtung das wiederum versuchen auszukoppeln, und wie Sie jetzt sagen, 1979 ist aber so ein entscheidendes Jahr?
Naja, es kommt ja immer auf die Perspektive an. In der deutschen Geschichte, und die haben wir normalerweise als Deutsche im Blick, sind natürlich 1833, 45 und 89 die nationalgeschichtlichen zentralen Daten, die man auch weiterhin im Schulunterricht eben auch behandelt. Allerdings in einer globalisierten Welt macht es, glaube ich, auch Sinn, nicht nur von der deutschen Geschichte her zu denken, sondern eben auch von Entwicklungen außerhalb der Welt. Denn vieles, was wir heute behandeln, macht eben nicht an der Grenze Halt. Die Themen, die wir heute diskutieren, stammen eben einfach nicht nur aus der deutschen Geschichte. Und wenn beispielsweise, um das Beispiel Energiewende zu nehmen, Ölkrisen in den 70er Jahren aufkommen, die Ölpreise plötzlich rasant steigen, dann ist es etwas, was alle Teile der Welt betrifft, die afrikanischen Länder genauso wie die Bundesrepublik und übrigens auch die DDR, denn auch in der DDR wurde die Energie knapp, die Sowjetunion liefert weniger, Braunkohle musste in den 80er Jahren groß ausgebaut werden, etwas, was bis heute eben auch die Umwelt belastet. Oder wenn beispielsweise ein Atomkraftwerk wie in den USA 1979 bei Harrisburg eine partielle Kernschmelze hat, damals sind 140.000 Leute eben vor der möglichen Explosion geflohen, die zum Glück dann ausblieb, und später eben auch in Tschernobyl 86, dann ist es nicht so, dass diese nuklearen radioaktiven Strahlen an der Grenze Halt machen, sondern das sind dann Ereignisse, die die Welt insgesamt betreffen und die zu Reaktionen zwingen, nämlich wollen wir weiter Atomkraft oder nicht. Und damals, Ende der 70er Jahre, kommt eben nicht nur mit Margaret Thatcher das marktliberale Denken auf, sondern eben auch das ökologische sehr stark. Die Grünen als Partei formieren sich 1979, kriegen auch im Rückenwind von Harrisburg und der Debatte um die Atomkraft auch starken Zulauf, ziehen 1979 erstmalig in ein Landesparlament ein. Und auch das ökologische Denken ist bis heute eines, was ja sehr wirkungsmächtig geblieben ist, und auch die Grünen gibt es ja weiterhin, sogar mit zunehmendem Erfolg.
Jetzt haben Sie schon ein Element angesprochen, was trotzdem ja international ist, nämlich dass nach 1979 noch mindestens 10 Jahre lang eine Aufteilung der Welt existiert hat, in mindestens zwei Blöcke, aber sagen wir mal in zwei große Blöcke, nämlich der roten und den blauen, so war das immer schon in unseren Atlanten gekennzeichnet, zumindest in der DDR, und damit ja mindestens zwei Blickwinkel aus zwei unterschiedlichen Systemen auf die historischen und tagesaktuellen Ereignisse. Inwiefern spielten das eine Rolle für Ihre Betrachtung?
Ja, wir haben in der Tat 1979 den Höhepunkt des Kalten Krieges. Nie hat die Sowjetunion einen so großen Machtausdehnung gehabt wie 1979, als sie in Afghanistan einmarschiert. Erstmalig übrigens auch, dass die Truppen der Roten Armee auch das Gebiet des sogenannten Ostblocks der sozialistischen Welt eben verlassen. Aber gleichzeitig überdehnt sich die Sowjetunion und man kann sagen, das Anfang vom Ende des sogenannten Ostblocks des Sozialismus beginnt Ende der 70er Jahre. Das zeigt sich zum einen tatsächlich direkt auch in Afghanistan. Dieser Krieg wird sehr zermürbend, führt dazu, dass die Sowjetunion gerade auch in den sogenannten Entwicklungsländern stark diskreditiert ist. Auch die islamische Welt ist natürlich nicht begeistert, dass die Sowjetunion in ein islamisches Land einmarschiert. Und bekanntlich kann die Sowjetunion diesen Krieg nicht gewinnen. Im Grunde genommen wird das das Vietnam der Sowjetunion. Das zeigt sich aber auch in Polen. In Polen besucht 1979 Papst Johannes Paul II. Das Land und rund 10 Millionen Leute stehen an den Straßen. Und das habe ich auch in einem Kapitel entsprechend dargestellt, dass sich hier eine alternative Ordnung zum Sozialismus entwickelt, dass hier Protestbewegungen aufkommen, wie die Solidarność beispielsweise dann im folgenden Jahr sich formieren, die ausstrahlen. Und generell kann man sagen, dass die Kirchen in dieser Zeit eine neue Rolle gewinnen. Wenn wir in die DDR beispielsweise gucken, dann haben wir, man kann sagen, bis 78 eine relativ angepasste protestantische Kirche, die sich in irgendeiner Weise auch arrangiert hat. Die katholische Kirche hat sich eher eingeigelt im Sozialismus. Und dann kommen auch in den evangelischen Kirchen der DDR erste Proteste auf gegen den verpflichtenden Wehrkundeunterricht an den Schulen. Dann mit der Friedensbewegung und dem NATO-Doppelbeschluss 1979, wo unter dem Dach der Kirche Friedensbewegungen, Schwerter zu Flugscharen beispielsweise, dann ab 1980 entstehen. Und schließlich, das ist natürlich gut bekannt, wird die Kirche ja auch zu einem Dach für Proteste. Oder, um bei der Kirche zu bleiben und den Sozialismus, Lateinamerika hat ein Kapitel bei mir bekommen. In Nicaragua gibt es 1979 eine große Revolution, wo die Theologie der Befreiung versucht, Sozialismus und Glauben zu vereinen und auch hier eine große Ausstrahlungskraft gewinnt, gerade in Abgrenzung vom Betonsozialismus in Ostmitteleuropa, was zu einer großen Utopie, zu einem Sehnsuchtsort wird, für viele Leute sowohl im Westen, aber auch für einige in der DDR, die Hoffnung gibt, dass Nicaragua vielleicht das bessere sozialistische Land sein könnte und weswegen auch viele dort hinreisen mit Solidaritätsbrigaden. Also insofern zusammengefasst, ja, der Kalte Krieg hat 1979 nochmal einen neuen Höhepunkt, aber gleichzeitig sehen wir von heute aus, dass es auch ein Wendepunkt war, dass die Proteste und neue Formen des Sozialismus in dieser Zeit doch stark zunehmen.
Eine abschließende Frage an dieser Stelle. Ich lese jetzt Ihr Buch und Geschichtsbetrachtung hat ja auch immer was mit Gegenwart zu tun. In Erklärung zum einen, aber vielleicht eben auch in dem Versuch von Lösungen. Wir leben in einer Zeit, die aus enormen gesellschaftlichen Spannungen irgendwie besteht. Und eigentlich ist der Versuch immer, das mit 2001 zu erklären oder aber mit 89 und dem hier mit diesem, sagen wir mal, Blick auf Deutschland, ne? Sollbruchlinien zwischen Ost und West, gespaltene Gesellschaft und so weiter. Welche Erklärungen bzw. Lösungsansätze kann ich denn aus Ihrem Buch nehmen, so für diesen Aspekt mit des Umgangs heute miteinander?
Ja, also zum einen kommen widersprüchliche neue Paradigmen auf, die sich reiben. Also wenn, wie zum Beispiel das Kapitel über das Aufkommen der Ökologie und das Aufkommen über die ökonomischen marktliberalen Reformen da zeigen, reiben sich hier neue Ideologien miteinander, die vorher eigentlich gar nicht so bestanden. Das heißt, alte Ideologien wie der Sozialismus verlieren an Bedeutung, neue kommen auf und neue Spannungen. Zudem ist es ein Buch über die dynamische Phase der Globalisierung. Das heißt, es gibt mehr Interaktion zwischen Ost und West in dieser Zeit. Die Mauer wird eigentlich durchlässiger seit Ende der 70er Jahre. Auch ganz konkret in den 80er Jahren können mehr Leute von Ost und West reisen, sich besuchen, über die Medien wechselseitig wahrnehmen, Waren nehmen grenzübergreifend eben mehr Gewicht ein. Das heißt, einerseits natürlich verbindet das Ganze, aber wie wir wissen, bringt die Globalisierung eben auch neue Spannungen auf, neue Konflikte, die bis heute anhalten. Und Ähnliches könnte man auch über diese neue öffentliche Bedeutung der Religionen in der Welt sagen. Die Religionen schaffen neue Gemeinschaften, grenzübergreifend. Der Islam beispielsweise, der nur aus westlicher Sicht so einheitlich ist, in Wirklichkeit aber vielfach in sich natürlich gespalten, genau wie auch christliche Religion. Dieser formiert sich stärker. Die arabischen Staaten, die Staaten des Nahen Ostens wachsen zusammen, aber gleichzeitig entstehen auch neue Spaltungen. Etwa die iranische Revolution führt dazu, dass nicht nur eine neue Spaltung zwischen der islamischen Welt und der christlich geprägten entsteht, und damit haben wir eine Konfliktlinie, die lange vor 9/11 aufkommt, sondern auch innerhalb des Nahen Ostens. Saudi-Arabien und Iran beispielsweise sind seit Ende der 70er Jahre verfeindete Großmächte, die beide auch um den Führungsanspruch in der Region ringen. Und auch das ist bis heute geblieben. Also zusammengefasst, es entstehen neue übergreifende Paradigmen, Interaktionen, aber gleichzeitig damit eben auch neue Spannungen.